2022, das Katastrophenjahr für die Notfallrettung in Berlin. Nach kleinen ersten Änderungen steht nun der große Wurf vor der Tür. Doch was steht drin im Entwurf des Rettungsdienstgesetzes? Was genau wird neu geregelt? Was bewirkt eine echte Verbesserung für das gesamte System? Wir als Berufsverband, als Gewerkschaft sind skeptisch. Seit 2 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit diesem Thema, haben viele Diskussionen geführt und Vorschläge eingebracht. Doch leider sehen wir davon wenig bis nichts im Ergebnis. In den Shownotes bieten wir euch den aktuellen offenen Brief zur Novellierung, aber auch den ein oder anderen Hintergrund zum Verlauf des jeden Tag an den Grenzen arbeitenden Rettungsdienstes, was der Aufmerksamkeitsökonomie bereits völlig zum Opfer gefallen ist. Doch wenn es schlecht läuft, wird es jeder spätestens dann merken, wenn es um die eigene Haut oder die eines Angehörigen geht. Wie es mit dem Rettungsdienst weitergeht, was die aktuelle Haushaltslage damit zu tun hat und dass man zur Europameisterschaft sehen konnte, was eine dauerhafte Umsetzung des bereits seit einiger Zeit anerkannten Mehrbedarfs bewirken kann, geht jeden was an, früher oder später. Besonders, weil es sehr kurzfristig war, freuen wir uns, dass wir eine kleine Stellungnahme von Alexander Herrmann erhalten haben. Er ist Innenpolitiker und feuerwehrpolitischer Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus von Berlin.
Die Reform des Rettungsdienstgesetzes ist eine gemeinsame Aufgabe. Als Koalition haben wir daher bereits 2 Fachgespräche mit Experten und Akteuren durchgeführt. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse sind zum Teil auch schon in den vorliegenden Referentenentwurf eingeflossen. Vor uns liegen nun die parlamentarischen Beratungen und Anhörungen. Ich freue mich daher sehr auf den konstruktiven Austausch, auch mit der DEFOLG. Und ich bin ganz sicher, dass wir Ende 2024 gemeinsam eine große Reform des Rettungsdienstgesetzes auf den Weg bringen, die unsere Einsatzkräfte entlastet und den Rettungsdienst in Berlin stärkt.
Mein Name ist Manuel Barth und ich spreche gemeinsam mit Lars Wieg über die aktuelle Lage. Ja, hallo Lars.
Hallo Manuel.
Angefangen hat das alles mit der schlimmsten Nacht des Jahres. Du wirst dich vielleicht noch erinnern können. War, glaube ich, 17, 18 Stunden die Berliner Feuerwehr im Ausnahmezustand Rettungsdienst war.
Genau, nicht nur im Ausnahmezustand Rettungsdienst, sondern eben so ganz viele Rettungswagen nicht verfügbar waren, eben über weite Teile und die Bürger darauf warten mussten, dass Hilfe kam. Und es war ein großer Weckruf, eben auch in die Politik zu sagen, Mensch, wir müssen jetzt mal was tun, grundlegend etwas machen. Und die RD-Abweichverordnung, wir hatten schon mal berichtet, war ja einer der Instrumente. Und jetzt gibt's das nächste, den nächsten Baustein. Wir wollen ein neues RDG an den Start bringen. Und das zügig, schnell und ohne große Beteiligung.
Also ich denke mal, du spielst darauf ab, ist, inwieweit sind denn die Fachgewerkschaften, Gewerkschaften, Fachleute befragt worden, was wollt ihr denn drin haben? Aber wenn man sich den Entwurf, den Referentenentwurf des jetzigen RDG anschaut für 2024, finde ich, lassen sich da einige Punkte vermissen. Ich will mal tatsächlich den jetzigen regierenden Bürgermeister zitieren, seiner Zeit, das war noch vor seiner Amtszeit. Der ständige Ausnahmezustand ist viel mehr als ein Alarmsignal. Ein absolutes Unding. Das darf uns nicht kalt lassen. Hier geht es um Leben und Tod. Und weiter, die Senatorin Spranger kann sich jetzt keine Sommerruhe gönnen. Sie muss ihren Job machen, unsere Retter retten. Was sind aus deiner Sicht aus diesen ambitionierten Sätzen, sehr richtigen Sätzen, aber was ist denn übrig geblieben?
Mir fehlen so eine Vereinheitlichung, die wir ja auch angestrebt hatten, dass wir gesagt haben, wir haben eine einheitliche Gebühr für alle Retter, die hier im Land Berlin tätig sind. Wir wollen diese Schnittstellen endlich identifizieren und zusammen verbinden zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung, den Akutpflegediensten, der Krankentransportleitstelle. Genau diese wichtigen Mitspieler, Stakeholder, wie man also schon sagt, dass wir die zusammen verbinden, einbinden und eben auch die Zuständigkeiten klar definieren.
Einheitsgebühr ist immer wieder so ein wichtiges Thema. Was steckt dahinter?
Da steckt dahinter nicht, dass die Gebühren alle gleich sind, sondern dass die Berliner Feuerwehr quasi die Gebühr gegenüber den Krankenkassen klar definiert und sagt, wir ziehen die Gebühren ein und geben die Gebühren an die Hilfsnationen, an die weiteren Mitspieler weiter nach den Rahmenbedingungen, die wir gemeinsam vereinbaren, sei es Miete zum Beispiel, sei es die Nutzung der Leitstelle, sei es zum Beispiel, wie wir auch gesagt haben, wir wollen den RTW-Typ Berlin, wir würden den dann leasen oder ihr könntet den oder die anderen können dann leasen. Also ganz die ganzen Rahmenbedingungen, die dazu stecken, da ist die Frage dann natürlich auch noch Tarifgebundenheit der Arbeit, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. der Hilfsorganisation. Also da muss man auch mal gucken. Ne?
Würde die ganze Sache transparenter machen. Definitiv. Und ich denke mal von der Bedarfsplanung deutlich konkreter. Und das mit dem Modell Berlin RTW, auch eine charmante Geschichte, die wir schon lange auch schon mal im Blick hatten. Erhöhte technische Reserve. Du hast, wenn du mal zum Beispiel ein RTW auf einer anderen Wache besetzen musst, dann ist der gleich ausgestattet. Brauchst keine Einweisung mehr. Also auch da viele, viele Vorteile.
Genau, Maja. Wir treffen uns ja regelmäßig alle 2 Monate mit den Beschäftigtenvertretungen, wir als Gewerkschaft ja auch, mit den Beschäftigtenvertretungen der Malteser, Johanniter und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, es haben ja auch nicht mal alle davon überhaupt einen Tarifvertrag, der eben irgendwie die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Rettungsdienst regelt. Da wäre für mich ein Punkt auch im RDG gewesen zu sagen, also wir vergeben den Rettungsdienst nur an einen Dienstleister, der tarifgebunden ist, so wie es ja für Vergabevorschriften im Land Berlin üblich ist. In dem Fall aber nicht, das spielt anscheinend keine Rolle. Aber ich will vielleicht nochmal weg von dem, wie die anderen das machen, sondern wir kommen nochmal zum RDG dahin. Was fehlt uns denn oder was war in der Vergangenheit nicht dabei und jetzt auch nicht bei dem Referentenentwurf? Die verbindliche Bedarfsplanung, die man alle 2 Jahre zu machen hat, wo dann ein Bedarfsplan erstellt wird und der verbindlich eben auch für den Gesetzgeber ist, also für das Abgeordnetenhaus, dass man sagt, die Mittel müssen zur Verfügung gestellt werden, Personal, Geld, Investitionen in den Rettungsdienst, das findet in dem Referentenentwurf überhaupt gar nicht statt.
Ja, es ist im RDG zwar die Rede von, wir machen eine Bedarfsplanung, aber es ergibt sich daraus keine Konsequenz.
Richtig. Die Bedarfsplanung soll sich ja immer orientieren, auch am Stand der Technik oder der normalen Entwicklung innerhalb von Deutschland. Kommen wir nochmal zu den Hilfsfristen, weil das ist auch ein Teil der Bedarfsplanung. Und da gibt es ja verschiedenste Ansätze zu sagen, das Rettungsgesetz Baden-Württemberg ist jetzt gerade vom Verfassungsgericht Baden-Württemberg kassiert worden, mit dem Hinweis, es wäre nicht verfassungskonform, weil die Hilfsfristen so unterschiedlich sind in den einzelnen Bundesländern, dass nicht klar ist, warum hat der Bürger in Baden-Württemberg als Beispiel oder der Bürger in Berlin ein anderes Schutzbedürfnis in der Hilfeleistungszeit. Und da würden wir uns zum Beispiel auch wünschen, dass im Referentenentwurf ein deutlicher Hinweis darauf ist, wie sind denn die Hilfsfristen im Land Berlin? Wann hat der Bürger, das, also der Souverän dieses Landes, denn das Anrecht, in welcher Art und Weise und in welcher Zeit gerettet zu werden? Steht da nicht drin.
Im Groben müsste, könnte, sollte da was rein, zu schauen, dass es nichts nützt, wenn ich dir jetzt versichere, du kriegst innerhalb von 10 Minuten einen Rettungswagen. Und im Hintergrund aber klar ist, dass die Ressource nicht da ist. Sei es auch durch Einzelereignisse. Dazu sind ja Ausnahmezustände durchaus da. Ist der Rettungsdienst wirklich eine Form von Gefahrenabwehr oder nicht? Lässt es überhaupt Unterscheidungen zu? Aber wir alle kennen die Schilder, sei es in Rettungsstellen oder Arztpraxen, dass es heißt, wundern Sie sich nicht, wenn eventuell jemand vor Ihnen drankommt, obwohl Sie eher da waren. Es geht hier nach Schweregrad, Priorität, Verletzung, whatever, und nicht nach Reihenfolge des Eintreffens. Das ist eine Sache, die müsste ja jedem klar sein. Und da wäre es eben, finde ich, dass man schon als Überschrift im RDG etwas einsetzt, dass man sagt, dass es diese Kategorisierung eben gibt.
Du kannst dich daran erinnern, wir waren online bei dem Kongress dabei und da war der Rechtsprofessor da relativ eindeutig und sagte, für eine Gefahrenabwehr bedarf es ja ein Störer. Ne? So. Und der Störer wäre übersetzt jetzt aufs RDG und die medizinische Gefahrenabwehr, die immer so kolportiert wird, der Bürger. Und der Bürger ist aber kein Störer. Dann kommen wir nochmal darauf zurück, weil auch dieses RDG wird dem nicht gerecht. Das Verständnis muss da sein, dass wir eine medizinische Dienstleistung erbringen an den Bürger, für den Bürger. Und dass wir da alle Komponenten, da kommen wir nochmal zurück zu den Stakeholdern, KV, die Krankenhäuser und so weiter, dass die miteinander verstehen und dass dass sie zusammenarbeiten müssen. Und dieses Gesetz muss es schaffen, alle Beteiligten gemeinsam miteinander zu verbinden und verpflichtende Inhalte aufzuschreiben, wer arbeitet wann, mit wem, zu welchem Ziel zusammen, wie sind die Schnittstellen definiert. Steht da nicht drin.
Die Abhängigkeiten, in denen man immer noch ist, sei es mit der kassenärztlichen Vereinigung oder eben mit den Krankentransportleitstellen, dass jene stets und ständig in der Lage sind, nach ihren eigenen Bedürfnissen ihre Strukturen und Strategien zu ändern, aber immer zum Nachteil des Notfallrettungsdienstes, weil dieser kompensieren muss.
Man versucht ja so ein bisschen die Bedürfnisse zu kompensieren und Manuel, wir haben ja dazu ein Schriftstück ausgearbeitet. Das Thema Ehrenamt wird ja hier sehr hofiert. Das Ehrenamt macht bei der Freiwilligen Feuerwehr hier ja schon so einen Ausputzer. Mhm. Und jetzt soll das Ehrenamt auch da quasi dafür sorgen, dass wenn der Rettungsdienst ins Schwimmen gerät, dass er da auch aushilft. Und dann kommt der Passus in dem RDG zum Tragen, dass dann auch die medizinische oder die Fortbildung, medizinische Fortbildung abgesenkt werden kann, der Stand. Und das ist nicht okay.
Also ein schlauer Mann, ein schlauer Satz, also nicht von mir, ist Motivation ersetzt keine Qualifikation. Und es ist genau das, was ich in diesem Entwurf eben auch rauslese, ist diese Hommage ans Ehrenamt und an die Hilfsorganisation, wo man, und das halte ich für eine Farce, eine 3,5 Millionen Stadt versucht im Grunde genommen auf tönerne Füße zu stellen, indem man irgendwie durch Motivation das Ehrenamt versucht zu stärken, also in der Motivation. Und was mir da im Besonderen auffällt, ist dieses ausgesprochene Misstrauen gegenüber des ärztlichen Leiterrettungsdienstes. Das ist natürlich eine Wahrnehmung, die ich hier habe. Aus der Historie kann man natürlich sagen, ist es schlau, zu viel Einfluss auf eine Gesamtstruktur an eine Person zu hängen. Aber was da teilweise drinsteht, eben genau diese Qualifikation im Rettungsdienst, ist der ärztliche Leiter komplett raus. Trägt die Verantwortung, hat aber nichts zu sagen. Experimentierklausel, können sich letztendlich andere Leistungserbringer und die Krankenkassen was ausdenken und einziehen, ohne den ärztlichen Leiter zu fragen. Ich finde, es hat schon einen besonderen Sound, was man da liest.
Finde ich auch. Ich will nochmal zwei weitere Punkte aufgreifen. Zum einen dieses Gremium, der Rettungsdienstbeirat, der ja, also aus meiner Sicht ein zahnloser Tiger ist, sollen eigentlich die Innenverwaltung beraten, eigentlich die Innensenatorin oder Staatssekretärin zuständigen. Die haben aber irgendwie nichts zu sagen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir da wirklich eine Regelung hinfinden zum Expertengremium, was ja also wie so ein Beratungsgremium funktioniert, aber gleichzeitig auch zum Beispiel Vorschläge machen kann, die dann verbindlicher sind in einem Prüfauftrag, eben auch an die Innenverwaltung. Der nächste Punkt, der mir fehlt, ist unsere Leitstelle, du hast sie ja schon eingangs erwähnt, dass wir viel mehr in die technische Umsetzung kommen, dass wir die Telenotarzt stärken, dass wir eine Videoberatung stärken, dass wir mehr kommen zu Sachen wie unterschwellig. Also wir müssen den technischen Fortschritt, der muss sich in dieser Leitstelle, in dem Rettungsdienst wiederfinden. Und das macht er momentan nicht. Also warum gibt es da nicht ein Videoberatungsangebot als Beispiel? Während Corona-Pandemie hat es ja super funktioniert.
Ja, es sind tatsächlich einige Sachen, die man nicht mitgenommen hat, finde ich, aus der Erfahrung eben genau dieser von dir benannten Zeit. Und ja, auch da kann man im RDG lesen, dass es mehr oder weniger nur Willensbekundungen sind, was diese technische Ausstattung, gerade Telemedizin, der Leitstellentechnik angeht. Wenn man aber im Querverweis ein bisschen im Kopf hat, wie es um die Haushaltslage aussieht und auch weiß, was in den pauschalen Minderausgaben 24, perspektivisch 25 eben auch für die IKT, für die ganze Technik, IT-Technik weggekürzt wird, ist selbst diese Willensbekundung schon fast streichenswert, weil sie nicht stattfinden wird.
Vielleicht so ein kleines Bild. Wir sind ja beide immer so Bildersprachler. Irgendwie so, ich sehe mich so ein bisschen wie bei so einem Staffellauf. Ja? Wir haben gut angefangen, Staffelstart ist übergeben worden an die nächste Projektgruppe, die hat angefangen, ich denke jetzt hier im Bereich Rettungsdienst, wo wir gute Ansätze hatten, der hat wieder den Staffelstab übergeben an die Innenverwaltung und jetzt will man quasi, jetzt wartet der nächste Staffelläufer und der läuft los und wir lassen aber den Staffelstab fallen. Und wir kommen nicht zur Übergabe zum nächsten Schritt in die Richtung.
Ja, auch da, also kann man ja machen, aber es fehlt ein Controlling. Wie geht's weiter? Es fehlen Übergaben, es fehlt ein Controlling. Es ist auch im Allgemeinen eine Sache, wenn ich mir diesen Entwurf angucke, wo ich mich frage, welche Interessen werden denn da verfolgt? Wer berät denn da die Senatoren?
Das ist eine gute Frage.
Also das ist mir manchmal nicht klar, also gerade eben genau diese Schwergewichtung, die man da lesen kann ans Ehrenamt, was wichtig ist, gar keine Frage, wenn wir auch sehen, auch bei den Hilfsorganisationen, die ja ihre Leistungen durchaus der Feuerwehr gerne anbieten, aber doch sehr unzuverlässig nur zur Verfügung stehen, dass man jenen so eine überproportionale Gewichtung im Gesetz gibt. Die Verträge gibt es irgendwie mit Hilfsorganisationen, aber letzten Endes hat man den Eindruck, können machen, was sie wollen, ob sie Fahrzeuge besetzen oder nicht. Und da liegt keiner Konventionalstrafe oder sonst was. Das ist alles nichts, was es für eine Planungssicherheit, für eine bedarfsgerechte Planungssicherheit braucht.
Was mir jetzt fehlt im weiteren Schritt ist, Du hast ja schon mal erwähnt gehabt im Vorgespräch, wir hatten ja eine Anhörung dazu im Innenausschuss zum RDG, zur Änderung, zu allen Punkten. Da gab es ja unterschiedliche Ansätze aus der Politik. Da fehlt die Nachbereitung dieser Anhörung. Ja, ja. Also wir müssen jetzt quasi in die Nachbereitung dieser Anhörung kommen, damit wir die Schlüsse daraus ziehen können und die Veränderungen einfließen lassen können ins RDG. Das wäre so unser Wunsch.
Ne? Ja, böse Zungen behaupten, dass wenn der Referentenentwurf soweit ist, wie er ist, passiert jetzt nichts mehr. Und das ist genau die Gefahr, die wir sehen, weil in den nächsten 10 Jahren wird das dann nicht mehr angefasst. Ne? Und insofern sehen wir da sehr skeptisch in
total.
Die Zukunft, was das angeht.
Und wünschen uns da ein bisschen mehr Drive, Mitbestimmung und vor allen Dingen aber auch mehr Weitsicht, Zukunftsorientiertheit.
So ist es. Wir machen da, oder das ist ein offener Brief, den wir auch an die Abgeordneten geschickt haben, stellen wir auch hier in den Shownotes zur Verfügung. Da findet ihr natürlich noch allerlei Punkte mehr. Der eine oder andere wird es schon wissen, was wir geschrieben haben. Es ist letzten Endes eine auch nach oben oder nach unten offene Liste. Ja, es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Wer Interesse hat, würden wir uns freuen, wenn ihr euch das anguckt und uns dabei unterstützt. Ja, und verabschieden uns bis zum nächsten Mal und sagen ja, tschüss.
Tschüss, wir hören uns. Ciao.